Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Am Nachmittag diskutiert der Bundesrat, wie es mit der Atompolitik der Schweiz weitergeht. Ob zum Beispiel neue AKWs gebaut werden oder nicht. Ob die bestehenden vorzeitig vom Netz genommen werden. Morgen gibt der Bundesrat seinen Entscheid bekannt. Die Atomkraftdiskussion neu lanciert hat die Katastrophe von Fukushima in Japan. Wie sieht es dort heute aus? Welche Lehren hat man aus den Ereignissen gezogen? Welchen Weg will Japan in der Atompolitik gehen? Alexander Sauter spricht mit dem Journalisten Martin Fritz in Tokio.
Das Tagesgespräch.
Vor etwas mehr als zwei Monaten hatte man in Tokio Angst vor einer radioaktiven Wolke. Viele Leute flüchteten aufs Land, auf gewisse Nahrungsmittel wurde verzichtet. Martin Fritz, Sie leben in Tokio. Ist mittlerweile wieder Alltag eingekehrt?
Ja, ich denke schon, dass man sagen kann, dass an der Oberfläche in Tokio wieder fast alles beim Alten ist. Also ich nenne mal das Beispiel Trinkwasser in Flaschen. Das gab es früher kaum. Jetzt gibt es es im Überfluss. Es ist zwar deutlich teurer als früher, aber es wird nicht mehr rationiert. Die Zahl der Nachbeben, das war hier wirklich sehr lästig, hat stark abgenommen. Und die Züge verkehren auch wieder in gewohnt kurzen Abständen. Viel Neonreklame bleibt noch zum Stromsparen abgeschaltet, aber das finden viele Tokioter inzwischen ganz angenehm. Und die Radioaktivität, die gehört eigentlich jetzt zum Alltag. Also in den Geschäften achten die Hausfrauen nicht mehr so drauf wie früher, dass Gemüse oder Meeresfrüchte nicht aus dem Nordosten des Landes kommen. Leitungswasser wird wieder getrunken, seitdem die Becquerel-Werte im Normalbereich liegen und auch Spielplätze und Sandkästen sind wieder von Meermüttern mit Kleinkindern bevölkert.
Also Sie sagen es eben, auf der Oberfläche eine gewisse Normalität, aber wie präsent ist die Katastrophe denn noch?
Ja, also die Lage im Atomkomplex ist natürlich weiter Top-Thema in den Medien, ist also sehr oft noch Aufmacher in den Abendnachrichten und auch in den Tageszeitungen. Und das Ganze fühlt sich doch immer noch an wie so eine Art Damoklesschwert über dem Kopf, auch wenn die meisten Menschen jetzt so eine gewisse Übung entwickelt haben, das zu ignorieren. Der Tonfall ist immer noch in den Medien relativ sachlich und unaufgeregt, aber es gibt inzwischen viel mehr Kritik an der Regierung und auch am Stromversorger TEPCO selbst. Man muss dazu wissen, dass in der Vergangenheit TEPCO der zweitgrößte Werbeträger in Japan war, hinter Toyota. Die haben für etwa 1 Milliarde Euro im Jahr Anzeigen geschaltet, sodass also praktisch kein Presseerzeugnis und auch kein TV-Sender es gewagt hat, wirklich kritisch zu berichten über TEPCO. Und seitdem jetzt klar ist, dass die Firma kurz vor der Insolvenz steht, ist man mutiger geworden und erlaubt also auch scharfe Kritik am Stromversorger. Und entsprechend richtet sich auch die Kritik der Öffentlichkeit vor allen Dingen auf TEPCO.
Wir werden auf die Rolle von TEPCO noch zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass in der Stadt Fukushima die Schüler in der Pause weithin nicht ins Freie dürfen wegen Strahlengefahr. Also ist man eigentlich außerhalb von Tokio noch weit weg von Normalität.
Ja, auf jeden Fall. Also da ist das Bewusstsein sehr stark dafür, diese Gefährdung. Und es gibt immer wieder Indizien dafür, dass es auch außerhalb dieser 20 bis 30 Kilometer rings um die Atomanlage auch Hotspots gibt von Radioaktivität bis in die Entfernung von 60 Kilometer. Und eben auch die Stadt Fukushima wäre davon betroffen. Und deshalb haben einige Städte sehr vorsichtige Richtlinien erlassen. In einigen Gemeinden zum Beispiel haben die Schulen durchgesetzt, dass der Mutterboden und die Oberfläche rings um das Schulgelände abgeräumt wurden und weggeworfen wurden, um die Strahlungsbelastung für die Kinder zu senken. Und in Fukushima hat man es eben dadurch gelöst, dass die Kinder eben nicht mehr in der Pause im Freien spielen dürfen. Das zeigt schon, dass die Sorge und die Angst vor Strahlung doch vor allen Dingen in der Nähe des Kraftwerkes noch sehr stark verbreitet ist.
Ich habe es gesagt, es sind etwas mehr als zwei Monate her, seit es zur Nuklearkatastrophe kam. Wie präsentiert sich denn jetzt in den Kernkraftwerken aktuell die Situation? Hat man das im Griff?
Also diesen Eindruck möchte TEPCO gerne erwecken und hat auch letzte Woche einen neuen Sanierungsplan vorgelegt, der immer noch den alten Zeitrahmen einhalten will, nämlich nach 6 bis 8 Monaten alle Reaktoren unter Kontrolle zu bekommen und so zu kühlen, dass man dort den sogenannten Cold Shutdown erreichen will, also die Brennelemente auf eine Temperatur zu kühlen, wo sie nicht mehr gefährlich werden können. Aber die, ja, die Tatsachen sprechen gegen diese Einschätzung. Also wir wissen jetzt, dass die Untergeschosse der Reaktorgebäude unter Wasser stehen, und zwar unter sehr stark radioaktiv verseuchtem Wasser. Wir wissen, dass die Reaktor- und Sicherheitsbehälter teilweise Löcher haben. Also heute hatte TEPCO zugegeben in einem Bericht an die Regierung, dass der Reaktor Nummer 1 zwei Löcher hat im Sicherheitsbehälter und der Reaktor 2 mindestens ein Loch hat. Und aus diesen Löchern fließt natürlich hochradioaktiv verstrahltes Wasser weiterhin in die Gebäude hinein. Und das heißt, man kann also nicht diese bisherige Kühlung beibehalten, also einfach oben Wasser rein und dann zirkulieren lassen, weil es läuft teilweise unten wieder raus. Das ist eins der großen Probleme.
Dieses Wasser aus dem Aquifer, das läuft zum Teil auch ins Meer. Martin Fritz in Japan, da fragt man sich, wie gefährlich ist das?
Ja, das möchten nicht nur Sie wissen, sondern das möchten sicherlich auch viele Japaner wissen, weil in dem Bericht heute von TEPCO an die Regierung ist zum Beispiel keine detaillierte Analyse dieses Wassers, das offenbar unten aus diesen Sicherheitsbehältern rausläuft. Und das müsste man eigentlich wissen, um einzuschätzen, erstens, was im Inneren der Reaktoren wirklich passiert ist und zweitens, wie gefährlich das ist, was dort ins Grundwasser und womöglich auch ins Meer gelangt. Wir hatten heute neue Messungen. Danach sind also über den Reaktoren in der Luft 8- bis 13-fach erhöhte Werte an Cäsium-134 gemessen worden. Das heißt also, oben tritt Radioaktivität aus in Form von Isotopen und wahrscheinlich gelangt auch eine gewisse Menge ins Grundwasser und auch ins Seewasser. Und wie viel das ist, das hat TEPCO entweder bis jetzt nicht vermittelt oder nicht verraten.
Wie gefährlich ist das denn für die Umwelt? Also in der Schweiz gibt es verschiedene japanische Restaurants, die immer betonen, dass sie den Fisch nicht aus Japan beziehen. Ist das Thema Nahrung, Sushi, ein Thema?
Ja, das wundert mich immer ein bisschen, dass sich da Leute in Europa Gedanken machen, dass Sushi radioaktiv verstrahlt ist. Also die meisten der Fische, die auf Sushi kommen, sind ja Hochseefische, werden also nicht irgendwo vor der Küste gefangen. Und das sind auch meistens Fische, die relativ lange brauchen, bis sie so groß geworden sind. Also ich denke mal, dass das Risiko, sich beim Sushi radioaktiv zu verseuchen, extrem klein ist. Und darüber machen sich die Japaner auch keine Gedanken. Aber was hier eben in Japan viel mehr gegessen wird, sind auch kleine Fische, auch Fischeier und auch sehr viele Algen und so etwas. Und das reichert natürlich viel schneller radioaktive Stoffe an als solche Fische, die später auf Sushi kommen.
Man sah in diesen Tagen in den Zeitungen hier auch Bilder von Geisterstädten, also an eine Rückkehr für die Bevölkerung in die betroffenen Gebiete ist nicht zu denken.
Ja, diese Illusion erweckt die Regierung und auch erweckt TEPCO immer wieder. Das heißt also, da wird so getan, als ob wenn die Reaktoren dann unter Kontrolle sind, als ob man dann mit ein paar Baggern mal eben kurz dann die Erde irgendwie abträgt in 20 Kilometer Umkreis um diese Atomanlage und die Leute dann zurückziehen können in ihre alten Häuser und Städte. Ich glaube, hier in Japan hat niemand den Mut, weder die Politiker, schon gar nicht diese Firmenmanager von TEPCO, mal ganz offen zu sagen, dass das in aller Wahrscheinlichkeit eine Illusion sein wird, eine solche Reinigung durchzuführen. Heute kann das kleinlaute Eingeständnis, dass man radioaktiv verseuchten Boden nicht gut mit Wasser säubern kann, dann kommen dann so Vorschläge wie Lupinen und Raps und solche Pflanzen zu pflanzen, die also leicht solche Isotope aufnehmen. Aber das ist im Grunde genommen nur Ablenkung von der Tatsache, dass sicherlich eine längere Zeit lang dieses Gebiet nicht bewohnbar sein wird.
Es wurde auch erst gestern bekannt, dass bereits 3 Tage nach dem Erdbeben und dem Tsunami die Kernschmelze in den Reaktoren 2 und 3 eingesetzt hatte. Warum erfährt das die Öffentlichkeit erst jetzt?
Ja, das ist ja wirklich eine sehr schlüssige Frage. Also wenn man das TEPCO fragt, dann bekommt man als Antwort darauf, dass man bis jetzt auf TEPCO-Seiten nicht genügend Daten hatte, um diese Aussage definitiv treffen zu können. Und in der Tat, bei diesem Tsunami sind ja praktisch alle Computersysteme unter Wasser gesetzt worden und auch die handschriftlichen Aufzeichnungen in den Kontrollräumen der Reaktoren sind zurückgelassen worden. Und erst jetzt in den letzten Tagen hat man die Messinstrumente wieder in Gang setzen können, mit denen man den Wasserstand misst und auch die Radioaktivität im Inneren der Reaktoren. Das ist also sicherlich eine gute Erklärung. Aber andererseits, in dem Moment, als es diese Wasserstoffexplosion gegeben hat, und die gab es ja in den 5 Tagen nach dem Erdbeben, war natürlich allen Atomexperten hier klar, wenn Wasserstoff austritt, dann heißt es, Zirconium ist geschmolzen. Das sind also das Material, was rings um die Brennelemente herum ist. Und das heißt, die sind geschmolzen. In welchem, ob die nun teilweise oder ganz geschmolzen sind, das war natürlich offen. Aber die meisten Experten gingen schon davon aus, dass die eher mehr ganz als nur teilweise geschmolzen sind.
Aber man hat schon ein bisschen den Eindruck, es werde nur häppchenweise informiert. Wie reagiert da in Japan die Bevölkerung darauf?
Ja, ich versuche das auch immer zu verstehen als ausländischer Beobachter. Also eine Erklärung dafür ist, dass es hier die Presseclubs gibt. Das heißt also, der Informationsfluss aus einem Konzern oder aus einem Ministerium wird reguliert von einem kleinen Club von Journalisten, die exklusiven Zugang haben zu allen Verantwortlichen. Und die lassen oft kritische Sachen nicht raus. Und die zweite Ursache, das ist vielleicht eine kulturelle Ursache. Anthropologen unterscheiden gerne zwischen der westlichen Schuldkultur und der östlichen Schamkultur. Und Japan gehört zu den Ländern, die so eine Schamkultur haben sollen. Das heißt also, bei TEPCO ist das praktisch Firmenkultur geworden. Alles, was unangenehm ist, das wird so lange wie möglich ignoriert und so lange wie möglich geheim gehalten werden, damit man in der Öffentlichkeit dafür nicht sein Ansehen verliert. Und dafür will man also auch negative Berichte unterdrücken. Hier ist einfach schon die Vorstellung, es reicht schon als Strafe, dass die Firma und der Manager jedes Ansehen verloren hat, während man bei uns im Westen gleich versuchen würde, die Leute doch anzuklagen, staatsanwaltliche Ermittlungen einzuleiten und sie womöglich ins Gefängnis zu stecken.
Und die Bevölkerung nimmt das so entgegen?
Ja, die Bevölkerung ist da im Prinzip daran gewöhnt, dass mit ständigen Entschuldigungen und Verbeugungen sozusagen die Schuld für diese Informationspolitik und auch für die Fehler, die dort begangen wurden, abgearbeitet ist.
In der Schweiz debattiert heute die Landesregierung, wie es in Sachen Atompolitik weitergeht. Zur Diskussion steht ein Ausstieg aus der Atomenergie. Gibt es diese Diskussion auch in Japan?
Ja, also wir haben natürlich hier auch schon Überlegungen, was können wir tun, um Konsequenzen aus dieser Krise zu ziehen. Also eine Konsequenz war, das Atomkraftwerk Hamaoka, etwa 140 Kilometer auf der anderen Seite von Tokio, wurde stillgelegt auf Druck der Regierung, weil das liegt ganz nah an einer Bebenzone und ist nicht genügend gegen Tsunamis gesichert. Also das war die erste Konsequenz. Alle Kernkraftwerke in Japan müssen jetzt besser gegen Tsunami gesichert werden. Und da muss man auch überprüfen, ob sie ausreichend erdbebensicher sind gegen ein Erdbeben der Stärke 9. Das muss also auch alles nachgerüstet werden. Und dann kommen halt eben die nächsten Konsequenzen. Also baut man weiter die Atomenergie aus, wie das hier geplant ist. Danach sieht es eher nicht aus.
Aber gibt es auch etwas wie eine gesellschaftliche Debatte? Also wenn ich sehe, in Tokio waren kürzlich 15.000 AKW-Gegner auf der Straße. Das tönt nicht nach viel, wenn man es vergleicht mit der Schweiz. Hier waren es am Wochenende 20.000. Gibt es keine starke Anti-Atomkraftbewegung in Japan?
Ja, also ich sag mal ganz platt, Demonstrationen waren früher hier solche Spinnerveranstaltungen, wo dann ultralinke Anarchisten und auch Rechtsradikale mit Lautsprecherwagen durch die Stadt gezogen sind. Und das hat keiner richtig ernst genommen. Da wollte man auch als normaler Bürger nicht mitmachen und sich dazu tun. Und das hat sich jetzt geändert. Also die Tatsache, dass wir unter diesen 15.000 Atomkraftgegnern, die hier mehrmals demonstriert haben am Wochenende in Tokio, sehr viele normale Bürger in Anführungsstrichen gesehen haben, zeigte, dass schon es eine breite gesellschaftliche Bewegung gibt, die Kernenergie ablehnt. Aber die meisten Japaner sind aber vernünftig genug, beziehungsweise auch über Jahrzehnte so indoktriniert worden von der Atomindustrie hier, dass sie nicht sich vorstellen können, dass ihr Land ohne Atomkraft auskommt. Und für diese Überlegung gibt es ja auch genug Gründe. Also in der Schweiz könnte man ja im Notfall aus Frankreich oder aus Deutschland Strom importieren. Das geht natürlich auf einem Inselland wie Japan nicht. Und wir haben ja noch andere technische Probleme, zum Beispiel, dass die Netze nicht alle in derselben Frequenz laufen und untereinander nicht kompatibel sind.
Schauen wir das ein bisschen genauer an, Martin Fritz in Japan. Japan selbst hat 55 AKWs. Welchen Weg will denn Japan in der Atompolitik gehen?
Also der Premierminister Khan hat gesagt, der Ausbau bis 2030 von 30% auf 50% der Stromversorgung wird gestoppt. Das machen wir nicht. Das heißt, 12 Atomkraftwerke, die bis 2030 ans Netz gehen sollten, würden dann nicht gebaut. Er hat aber auch gesagt, wir behalten die Kraftwerke, die wir haben, und die sollen auch weiter laufen. Zurzeit sind etwa 30 der 54 Atommeiler stillgelegt wegen Erdbeben oder wegen Routineüberprüfungen, wegen anderer Sachen. Und die Alternativen sollen dann sein, erstens Ausbau von alternativen Energien wie Wind, Sonne und Erdwärme, und zweitens Energiesparen. Die interessanteste Frage, denke ich mal, wird sein, ob Japan auch diesen Traum von einem geschlossenen Plutoniumkreislauf aufgibt. Also bis jetzt ist immer noch so hier in den Ministerien der Traum vorhanden, dass man sich in der Energieversorgung ganz vom Ausland unabhängig macht, indem man einen kompletten geschlossenen Plutoniumkreislauf aufbaut. Und deswegen hat man hier einen schnellen Brüter testweise gebaut, und der läuft auch. Es gibt ja eine Wiederaufbereitungsanlage, die nächstes Jahr in Betrieb gehen soll. Und das würde dann sozusagen dabei helfen, dass man irgendwann mal genug Uran importiert hat und dann den Rest des Kreislaufes mit Plutonium betreibt, das man selbst erbrütet in den Reaktoren. Und wenn das aufgegeben würde, dann könnte man auch in großem Umfang Gelder freisetzen für andere Energieformen.
Sie haben die anderen Energieformen eben erwähnt. Welche Möglichkeiten bieten sich denn da in Japan an?
Ja, das ist nicht so einfach, wie ich das schon in vielen Berichten in Schweizer und anderen Zeitungen gelesen habe. Also Beispiel Windenergie, da gibt es ja zum Beispiel in der Nordsee oder vor der Küste einfach mal riesige Windanlagen hinzustellen. Das ist hier ein bisschen problematisch wegen der Taifune, die hier jedes Jahr übers Meer ziehen. Und so ein Taifun kann seinen Windpark ja mal ruckzuck zerstören. Und dann hat Japan auch relativ wenig Platz. Also die meisten Menschen leben ja an der Küste, weil die Berge im Prinzip unbewohnbar sind. Wo soll man diese ganzen Windanlagen hinstellen? Wenn sie zu weit wegstehen von Städten, müsste man riesige Stromtrassen legen. Das wäre sehr teuer. Das andere Thema ist Geothermie, also Erdwärme. Da gibt es inzwischen auch moderne Techniken, aber ich glaube, auch in der Schweiz hat es mal einen Vorfall gegeben, wo dadurch ein Erdbeben ausgelöst wurde. Genau. Und ganz Japan steht ja, wie es so schön heißt, auf Tofu. So wackelig ist der Untergrund, und da überall Erdwärme anzuzapfen, könnte jede Menge Erdbeben auslösen. Das ist eine große Sorge hier. Also der sicherste Weg ist sicherlich Solarenergie, und da hat Japan in den letzten Jahren auch schon sehr viel getan. Wir haben hier eine Einspeisevergütung, Vergütungsordnung, und Japan wird nach den jetzigen Ausbauplänen im Jahr 2020 das Land sein mit der größten Fläche für Solaranlagen. Und Premierminister Khan hat letzte Woche vorgeschlagen, lass uns doch zur Vorschrift machen, dass auf jedem Haus eine Solaranlage installiert werden muss, dann können wir es vielleicht schaffen. Das Problem ist einfach, Solarenergie ist immer noch sehr ineffizient, und das wäre sehr teuer.
Also viele offene Fragen in diesem Punkt. Sie haben etwas anderes erwähnt, das Energiesparen, und am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt, gewisse Neonreklamen in Tokio leuchten weniger oft als früher. Wie akzeptiert ist denn diese Möglichkeit des Energiesparens?
Also Japan hat grundsätzlich eine Kultur des Sparens und auch des Energiesparens. Japan hat als erstes Industrieland wirklich konsequent Energie gespart nach der Ölkrise von 1972-73 und war also zum Zeitpunkt des Kyoto-Abkommens schon sehr viel weiter als alle anderen Länder der Welt. Und Japan ist ja auch einer der größten Produzenten von Autos, Stahl und Elektronik, und die Industrie geht hier sehr sparsam mit Energie um. Das Problem ist einfach, dass sich die Menschen hier daran gewöhnt haben, dass Strom im Überfluss zur Verfügung steht, und TEPCO selber und die Stromversorger hier selber auch in den letzten 10, 15 Jahren so eine Kultur, alles auf Strom umzuschalten, gefördert haben. Also es gibt hier zum Beispiel diese sogenannten All-Denker-Häuser, also alles Stromhäuser. Das heißt also, man verzichtet auf Gas und jede andere Form von Brennstoff, und alles soll mit Strom laufen. Und dadurch ist der Stromverbrauch der Privatverbraucher doch stark gestiegen. Und das will man jetzt ändern. Also die Anlagen selber, die Klimaanlagen und was es da alles gibt, sind sehr sparsam, aber grundsätzlich wird einfach zu viel davon benutzt. Ich nenne nur mal ein Beispiel, alle Toiletten hier, die hier Baujahr 1995 und später haben, hängen an der Steckdose, haben also automatische Spülung, der der Toilettenring, die Toilettenbrille wird beheizt im Winter, sehr angenehm, weil der Rest des Hauses oft nicht beheizt wird, aber es ist natürlich unglaubliche Energieverschwendung und man kann auch dann ja mit solchen Wassermassagestrahlen sich den Hintern massieren lassen. Auch das ist in fast jeder Toilette hier eingebaut, das kostet natürlich alles sehr viel Strom.
Die japanische Firma Toshiba kauft ja kürzlich für etwas mehr als 2 Milliarden Franken die Firma Landis+ Gyr, die spezialisiert sind für Stromzähler, Energiemesstechnik. Muss man diesen Kauf auch in diesem Kontext des Energiesparens von neuen Technologien anschauen?
Ja, also ich denke, das hängt natürlich mit zwei Faktoren zusammen. Das eine ist, dass natürlich, wenn man intelligente Stromnetze haben will, die zum Beispiel die Strom aus alternativen Energiequellen aufnehmen, muss man natürlich den Strom irgendwie regulieren und dafür braucht man die Geräte, die Landis+ Gyr wohl als Weltmarktführer herstellt. Und Toshiba ist ja der größte Kraftwerksbetreiber in Japan, baut auch die meisten Atomkraftwerke der Welt übrigens, will aber auch in diesem Bereich von intelligenten Stromnetzen expandieren. Und Japan will ja Vorreiter bei Elektroautos sein und auch Elektroautos sollen bei solchen intelligenten Netzen eine große Rolle spielen. Und zwar nicht nur als Abnehmer von Strom, sondern auch als Zwischenspeicher von Strom. Das heißt, ich hänge nachts mein Elektroauto in der Garage ans Stromnetz dran und überflüssiger Strom, der tagsüber meinetwegen irgendwo gespeichert wurde, der wird dann nachts in die Batterien gepumpt, sodass man also da so einen regulierten Stromfluss haben kann. Also das ist der Hintergrund. Das ist wirklich eine wirtschaftliche Überlegung. Energiesparen als solches wäre da eher ein Nebeneffekt.
Was glauben Sie, Martin Fritz? Sie leben seit mehreren Jahren in Japan, Sie kennen das Land, Sie kennen die Bevölkerung. Glauben Sie, diese Katastrophe hat Japan nachhaltig verändert?
Ja, ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, es ist von meinem Gefühl her noch zu früh zu sagen, ob und wie sich Japan verändert hat. Aber hier sind natürlich den Japanern schon einige Sachen klar geworden. Also es hieß im Westen in vielen Berichten, die Japaner hätten jetzt den Glauben an die Technik verloren. Das ist natürlich Blödsinn. Das zeigt schon das Beispiel des Shinkansen, der Superschnellzug, der hier raste. Der ist ja bei dem Erdbeben komplett kurz vorher stehen geblieben, weil das Warnsystem so ausgeklügelt ist. Also die Japaner haben nicht ihre Technikgläubigkeit verloren, aber sie haben so ein bisschen gespürt, wo die Grenzen des Wachstums liegen. Also den Japanern ist aufgezeigt worden und vielleicht auch dem Rest der Welt ein bisschen, dass Wirtschaftswachstum einen sehr hohen Preis hat, dass Strom einen sehr hohen Preis hat und dass es dafür auch Grenzen gibt und dass man als Gesellschaft einfach mehr über diese Grenzen nachdenken muss. Das ist vielleicht der wichtigste Lerneffekt, den ich zurzeit sehe.
Martin Fritz, besten Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Über die Lage beim Unglücksreaktor Fukushima und die künftige Atompolitik Japans hat Martin Fritz berichtet im Tagesgespräch bei Alexander Sauter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.